Wie ihr ja gestern schon mitgekriegt habt, unser Thema im Rhythmus von Abba Vater leben lernen. Und das ist eigentlich so mein ganz persönliches Thema auch, weil ich von meiner Person her, von meinem Gewordensein eigentlich jemand bin, der sehr viel in Strukturen tief gelaufen ist, teilweise immer noch läuft, der sehr perfektionistisch veranlagt ist, ganz schlecht, ich weiß es. Meine Kinder sagen immer, Mama, 99,9%, ist schon gut dabei. Wer etwas so veranlagt ist, der weiß, dass das nicht immer nur Spaß macht, sondern dass das manchmal wirklich Überwindung kostet. Und solche Dinge wie die heute Morgen, die kosten mich dann auch Überwindung, weil man will ja 100% sein, gell? Das ist ja immer so das. Und ich weiß genau, dass aber Vater mir diesen Vorschuss schon, mittlerweile weiß ich das. Aber es gab eine Zeit, da wusste ich das nicht. Und da habe ich mich wahnsinnig angestrengt, um diese 100% zu erreichen. Und in dieser Zeit, geht so? Ah, okay, dann tauschen wir. Vielleicht geht es euch auch manchmal so oder geht es dir manchmal so. Das Leben, das so im Moment läuft, also gerade wenn ich so an das letzte Jahr denke, so wir für uns als Familie, ich für mich als Person, es war ein wahnsinnig volles Jahr. Es war sehr hektisch, es war an vielen Stellen sehr laut, also gefühlt für mich. Ich fühlte mich an so vielen Stellen überfordert. Die Vielschichtigkeit des Lebens hat mich manchmal so richtig überrollt. Wir hatten letztes Jahr innerhalb einer Woche 2 Todesfälle. Es ist so vieles. Der Erwartungsdruck der anderen, der auf einem lastet, der eigene Erwartungsdruck. Jetzt bin ich wieder beim Perfektionisten. Da setzt man sich ja selber auch noch gerne unter Druck. Und dazu kommen Lebensumstände, die uns manchmal überrollen wie ein Erdbeben, wie so ein Tsunami. Wir wissen nicht, wie uns geschieht und hinterher ist nichts mehr, wie es vorher mal war. Das Leben ist sehr, sehr komplex geworden, manchmal geradezu bedrohlich. Und es gibt da jetzt ein paar neudeutsche Worte, die mir irgendwie gefallen haben. Und eins davon nennt sich Entschleunigung. Ja, das hört man ja immer mal wieder. Wir müssen entschleunigen. Ja, was heißt es denn, dieses Entschleunigen? Unser Leben, unser Lebenstempo ist sehr, sehr hoch. Ein Termin jagt manchmal den anderen. In der Freizeit machen wir Sport und Fitness, ja. Man muss ja irgendwie die Zeit ausnützen, die man hat. Wir legen viele hunderte Kilometer mit dem Flugzeug, mit der Bahn oder mit dem Auto zurück. Und das alles in sehr, sehr kurzer Zeit. Und manchmal haben wir den Eindruck, wir kommen all dem nicht mehr hinterher. Wir kommen dem Leben nicht mehr hinterher. Und da gibt es ich glaube, es ist sogar ein indianisches Sprichwort, das sagt, und die Seele geht zu Fuß. Und das spüren wir manchmal dann, weil wir so oft mit diesem Düsenjet unterwegs sind und wundern uns, dass wir, dass unser Herz nicht hinterherkommt. Die Seele geht zu Fuß. Situationen, die uns überrollen wie ein Tsunami, die wollen manchmal verarbeitet, überdacht, nachgedacht werden. Und mir geht es dann manchmal so, wenn ich dann in der Fülle meines Alltags stehe, manchmal ist mir dann auch ganz recht, wenn ich gar nicht so über manche Dinge nachdenken muss. Ja, die kann man dann so etwas verdrängen, nach hinten schieben. Aber weh, man hat dann einen freien Tag. Dann kommt es auch wie ein Tsunami. Ja? Dann holt mich das dann auch alles wieder ein. Und vielleicht passiert dem einen oder anderen von euch das genauso. Wir sind zumindest in unseren Gedanken manchmal überall und im Herzen doch nicht wirklich bei uns. Und das Doofe ist, wir spüren es ja selber. Wir wissen es eigentlich. Da ist eine Sehnsucht, wie das, was ich vorher da hing. Wir spüren es ja selber, es ist eine Sehnsucht danach. Man hört dann oft, ich arbeite mit Menschen, man hört dann oft, das Leben muss aber wieder etwas langsamer werden. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man mal in einem Tempo drinsteckt, dann das Tempo wieder rauszunehmen. Ein anderes Wort ist die Entlärmung. Ist auch eines dieser neudeutschen Worte, die Entlärmung. Das Leben ist angefüllt manchmal mit Krach und Lärm. Ich merke das immer ganz besonders, wenn ich abends von der Arbeit heimkomme, dann habe ich eigentlich genug gehört. Dann möchte ich einfach nur noch still sein, Stille haben. Und was passiert uns, wenn wir einkaufen gehen? In jedem Kaufhaus ist Musik, Berieselung von morgens bis abends. Wir hören überall, wo wir sind, in der U-Bahn, im Auto, es ist immer etwas da. Und wir haben uns, glaube ich, erst heute Morgen darüber unterhalten. Fernseher. Manchmal läuft der Fernseher bei manchen Leuten von morgens bis abends. Weshalb ist das so? Was oder wem gehen wir damit aus dem Weg? Wir können mit uns nichts mehr anfangen, mit unserem Herzen nichts mehr anfangen. Wir können ganz schlecht alleine sein. Und das, was ich vorher gesagt habe, vielleicht müsste man dann zulassen, was da manchmal so im Herzen drin ist. Also man kann sich gut hinter solchen Dingen verstecken. Das schaffen wir. Ich schaffe das sehr gut. Das heißt, wir brauchen wieder Räume, wo wir zur Ruhe kommen können. Räume, wo wir ausspannen können. Und auch hier ist es so, wenn wir in uns hineinhören, dann ist diese Sehnsucht doch eigentlich vorhanden, oder? Wie geht's euch da? Sagt jemand, nö, ich möchte eigentlich lieber so weiter irgendwie. Also ich spüre das manchmal, dass ich einfach einen Raum brauche, wo ich zur Ruhe kommen kann. Und wo ich dann denke, es muss noch mehr geben, wie dieses tägliche einerlei, wie all das, was so läuft. Und dann ist es ja oft so, wir Christen, wir haben dann auch noch unsere ganz eigenen Ansprüche. An uns, vielleicht auch an unsere Mitgeschwister, was wir zu tun und zu lassen haben. Wir haben da unseren ganz eigenen Stress, den die Welt so nicht hat. Aber wir haben ihn. Unser Glaube ist so kompliziert geworden. Viele blicken es gar nicht mehr. Und viele sind müde geworden auf dem Weg des Christseins. Wisst ihr, ich arbeite mit Menschen, die teilweise psychisch krank sind. Und diese Menschen sind nicht nur psychisch krank, weil es einfach so ist, sondern ein ganz großer Teil wurde krank über der Religion, beziehungsweise über dem Christsein. Und das ist erschreckend. Das erschreckt mich immer wieder. Immer wieder, wenn eine neue Person dazukommt, dann denke ich, Vater, das kann doch nicht sein. Dein Wort macht diese Menschen krank. Es kann nicht die Wahrheit sein. Aber wir sind überfordert mit dem Glauben teilweise, den wir so leben. Beziehungsweise, was bei Dieter gestern Abend schon angeklungen ist, mit dem, wie wir gelehrt wurden. Manche Dinge kann unser Herz nicht verstehen, weil es vielleicht auch gar nicht für diese Dinge ausgelegt ist, weil unser Herz eigentlich das Herz eines Kindes sein sollte, so von ganz Anfang an. Und manche Dinge fallen uns dann sehr, sehr schwer. Viele Dinge tun wir mit diesen pseudochristlichen Vorzeichen. Warum? Weil ich mir manchmal meine Fehler und Schwachheiten ja gar nicht eingestehen kann, will, möchte, darf. Wer darf denn heute noch seine Schwachheiten eingestehen? Wer kann denn heute noch sagen, Leute, ich bin nicht multitaskingfähig? Aber genau das ist das Problem. Wir sind nie dafür ausgelegt gewesen, multitaskingfähig zu sein. Ich bin Mutter von 4 Kindern. Ich hatte einen Job, ich habe eine Familie, ich habe immer das Genick eingezogen, wenn ich Leute gehört habe, die gesagt haben, ach, das müsstest du doch hinkriegen, nebenher Hausaufgaben machen und kochen und telefonieren. Und hast du nicht gesehen? Ja, natürlich habe ich das hingekriegt, aber gut ist es mir nicht dabei gegangen. Und erst viel später habe ich mir eingestehen können und dürfen, und das tue ich heute vehementer wie sonst, zu sagen, nein, ich muss nicht multitaskingfähig sein. Und ich bin es nicht. Ich möchte das eine tun und dann das andere tun. Und das ist das, wo auch unsere Herzen dann immer so zerrissen sind, wo wir nicht mehr wissen, wo wir sind, weil wir an allen Stellen gleichzeitig sind. Und viele dieser Bilder, die wir da so in uns tragen, die übertragen wir dann auch auf Abba Vater oder auf Gott. Und von dem haben wir dann irgendwann auch noch den Eindruck, okay, ich hatte immer eine Punkteliste, ja, die lief so nebenher in meinem Kopf mit, was ich tun muss. Wenn ich viel gebetet hatte, dann gab es Pluspunkte, und wenn ich es einen Tag nicht so auf die Reihe gekriegt habe, dann gab es Punkteabzug, Bibel lesen und so weiter. Ich brachte mich selber unter Druck, und ich habe dieses ganze Ding auf Gott übertragen und dachte, okay, er steht jetzt auch noch da und macht Häkchen. Sie hat das gemacht, das hat sie heute nicht gemacht. Da könnte ich euch ein Lied davon singen. Und wisst ihr, das macht schrecklich müde. Das ist mühsam, das ist sehr frustrierend. Und da gibt es noch ein tolles Wort, und da gibt es sogar ein Buch drüber. Aber ich möchte jetzt nicht so sehr über diesen Inhalt von diesem Buch reden. Und das heißt, Simplify Your Life. Vereinfache dein Leben. Oder, ich sage jetzt, weil wir ja jetzt alle hier sind und Vaterherz Schule haben, vereinfache dein Christenleben. Und das heißt, als ich das allererste Mal so eine Schule durchlaufen habe, sprachen wir immer davon, wir gehen in die Schule, aber wir dürfen jetzt Dinge verlernen lernen. Ja? Also Dinge, die wir gelernt haben, die versuchen wir jetzt wieder zu verlernen. Oh, wie grotesk. Aber das ist einfach so. Und wisst ihr schon, als Jesus über diese Erde ging, da kämpfte er nicht gegen die politische Macht, nicht gegen die Römer oder gegen sonst jemanden. Wisst ihr, es waren schon alle Zeiten über waren es die Pharisäer, die religiösen Leute, die das normale Fußvolk durcheinander gebracht haben, die ihnen mehr auferlegt hatte, als eigentlich in der Bibel steht, die eigentlich frömmer waren als Jesus selbst. Und die haben das auch bei Jesus versucht. Also warum sollte es uns da anders gehen? Und ich möchte mit euch heute Morgen drei Personen und drei Orte oder Zeitalter angucken, wo das vielleicht ein bisschen erklärt, wo ich heute mit euch hin möchte. Das eine ist der Garten Eden, das Paradies. Und ich liebe dieses Bild. Ihr müsst es euch einfach mal vorstellen. Kinder können das meistens ganz gut, wie es in so einem Garten Eden aussieht. Ein bisschen ein Bild haben wir auch von dem, wie es da drin aussieht, in der Bibel. Genau, das ist im 1. Mose. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie war das eigentlich gedacht damals? Was war der Plan Gottes damals im Garten Eden? Was war der Plan Gottes mit diesem Garten und mit Adam und Eva? Mich fasziniert dieser Garten wirklich, dieses Ursprüngliche. Und wenn wir drüber nachdenken, über dieses Entschleunigung, Entlärmung, Simplify Your Life, wie war es denn eigentlich gedacht? Simplify Your Life im Sinne von vereinfache dein Christsein. Wie war es denn eigentlich gedacht? In der Schöpfungsgeschichte lesen wir, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Erde und Meer. Sonne und Mond und die Gezeiten des Meeres, die Jahreszeiten. Also er hat immer Gegensätze geschaffen. Ja, Tag und Nacht, das gibt ja schon einen Rhythmus an. Und die Menschen früher lebten ja noch ganz anders mit diesem Tagesrhythmus. Die hatten kein elektrisches Licht. Das heißt, da musste man abends irgendwann ins Bett gehen, weil es einfach dunkel war und man hatte nichts mehr. Genau, er hat einen Rhythmus geschaffen. Und für ihn ist es natürlich, ihm liegt es auf seinem Herzen, uns in diesen Rhythmus hineinzunehmen, in seinen Rhythmus hineinzunehmen. Er selber war voll von Kreativität. 6 Tage lang hat er all das geschaffen, was ich gerade so aufgezählt habe. Dazu noch die Tiere und so weiter. Und am 7. Tag heißt es in 1. Mose 2, Vers 1, am 7. Tag ruhte selbst er von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Dieter hat es gestern Abend schon gesagt, interessanterweise, was passierte am 6. Tag? Der Mensch wurde geschaffen. Das heißt, er wurde in diesen Ruhetag hinein geschaffen. Der erste Lebenstag des Menschen war ein Ruhetag. Es war ein Tag, an dem Gott zum ersten Mal seine Vaterschaft ausgelebt hat. Mit diesem Adam. Ich habe mich immer mal wieder, ich hätte gern Mäusle gespielt, das würde ich gern bis heute hören. Was haben die zwei denn da geredet? Gott setzte den Menschen in einen Garten. Und dieser Garten hat den Namen Eden. Eden ist hebräisch die Augenweide oder das Wunderschöne. Oder was sagen wir? Das Paradies. So stellt man sich das Paradies vor. Das war die erste natürliche Umgebung des Menschen. Das muss man sich einfach mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Das war Luxus pur. Das war keine Ahnung, wo man halt Seychellen oder keine Ahnung, wo man hinfliegen müsste, um so ein Paradies zu finden. Und es steht in 1. Mose 2, Vers 8, die Bäume waren lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Es steht nicht drin, dass man da arbeiten musste. Die waren lieblich anzusehen. Das heißt, Gott hat eine Umgebung geschaffen für den Menschen mit dem Garten Eden, der völlig zweckfrei war. Es war eine zweckfreie Umgebung und in diese Umgebung hinein hat Gott den Menschen geschaffen. Ein Garten der Begegnung. Wir erinnern uns, die schweißtreibende Arbeit, die kam erst viel später. Aber was sagt es jetzt über Gott aus? Gott liebt die Schönheit. Er liebt Begegnung und er liebt zweckfreie Räume. Wisst ihr, viele Kinder wachsen schon in einem ungeheuren Druck oder unter einem ungeheuren Erwartungsdruck auf. Schon der Eltern. Ja, auch mit diesem ganzen Fitness. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich mache selber sehr gerne Sport. Aber unsere Kinder haben manchmal keine Freiräume mehr. Sie kommen von der Schule und dann ist hier Leichtathletik und da Handball und da Fußball und da vielleicht noch Musik und dies und jenes, weil die Kinder sollen ja weiterkommen, mehr als das, was die Eltern hatten oder was wir hatten. Aber dass die Kinder da manchmal so unter Druck sind und vor allen Dingen, welchen Druck sie mitnehmen ins Erwachsenenalter. Da leiden dann viele Kinder Gottes bis ins Erwachsenenalter drunter. Und wer hin und wieder Daniel Kallauch hört, da gibt es ein Lied, aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Das heißt, bei dir sein, so ganz ohne Zweck. Einfach so bei dir sein. Und in 1. Mose 3, da steht dann, wie Gott diesen Garten nutzte. Wie nutzte er ihn denn? Zum allerersten Mal habe ich das gelesen hier. Es steht da, also ich habe das schon öfters gelesen, aber dieses Wort habe ich zum allerersten Mal in der Bibel hier gefunden. Er wandelte im Garten. Und der Begriff Wandeln, der hat eine ganz tolle hebräische Bedeutung, beziehungsweise die Hannah, die könnt euch da viel mehr erzählen. Ich bin da nur ein Waisenkind dagegen. das Schöne finde ich bei diesen hebräischen Wörtern, dass sie zu einem Wortstamm gehören. Dass die nicht nur einzeln stehen, sondern dass da manchmal ganz vieles hineingehört und hineingepackt ist. Als hebräische Bedeutung könnte man auch sagen, das ist ein Weg. Oder in Bewegung sein, kann dieses Wandeln bedeuten. In diesem Wort stecken auch Begriffe wie verändern und sich verwandeln. Und ganz interessant fand ich dann, als ich gelesen habe, in diesem Wort kann auch drinstecken, sich langsam fortbewegen, ohne ein bestimmtes Ziel anzusteuern. Das steckt in diesem Wort wandeln und Gott wandelte in diesem Garten. Wir lesen, er wandelte in diesem Garten in der Kühle des Abends. Und da begegnete er Adam und Eva. Ich habe mir dann so überlegt, in der Kühle des Abends, na klar, zu dieser Zeit hatte es ja noch gar nicht geregnet. Es gab keine Wolken, da war nur die Sonne, pur. Oh, ich würde das lieben, weil ich liebe die Wärme. Das wäre so meins. Und dann suchte er abends die Gemeinschaft mit den Menschen, die er sich eigentlich als Gegenüber geschaffen hat. Spürt ihr schon ein bisschen, worauf ich raus will? Er sucht unsere Gemeinschaft. An einem Ort, der zweckfrei ist. An einem Ort, der einfach nur für Begegnung ist. Und diesen Raum, den dürfen wir uns ein Stück weit selber schaffen. Wir müssen nur offen dafür sein, einen Blick in unserem Alltag dafür entwickeln, wo gibt es dieses Schlupfloch, wo ich raus kann, wo ich diese Zeit nutzen kann. Hört sich das nicht sehr unkompliziert an und einfach? Gell? Also zumindest mal unkomplizierter wie das, was ich gelehrt worden bin. Dass ich dann beten muss und eine gewisse Agenda beten muss und dass ich zuerst Bibel lesen muss und mein Herz erst entsprechend ausgerichtet sein muss. Davon lese ich hier alles nichts. Und ich habe das ein paar Mal gelesen, aber steht nichts davon drin. Also zurück zum Einfachen. Simplify your Christsein. Begegnung ganz ohne Zweck in einem ganz zweckfreien Raum, der auch noch schön ist. Der nur für mich zum Genießen da ist. Luxus pur. Und dann lesen wir, es gab auch eine Quelle in diesem Garten Eden. Und die war in der Mitte. Und es gab nur diese eine Quelle. Geregnet hatte es ja noch nicht. Und diese eine Quelle bewässerte den Garten. Und von da aus, steht in der Bibel, floss es dann in alle vier Himmelsrichtungen hinaus ins Land. Da haben wir doch so sinnbildlich beinahe wieder dieses Bild von der Schale und dem Kanal. Ich dachte gestern, wir beide haben uns nicht abgesprochen, als wir uns vorbereitet. Nicht mal wir beide haben uns abgesprochen. Da dachte ich aber, das ist doch auch schon wieder so ein Bild für diese Quelle, für diese Schale und für diesen Kanal. Garten Eden, Auszeit, Entspannung, ankommen dürfen beim Vater. Und nochmal, ich wünsche mir heute einfach so für uns alle, dass wir diese Sehnsucht entwickeln und auch über diese ganzen Wochenenden, die jetzt noch kommen werden. Diese Wochenenden bedeuten Garten Eden, Auszeit, Entspannung, ankommen bei Gott, dem Vater. Dann gehen wir zum Punkt 2. Steht auch in der Bibel. Als Adam 622 Jahre alt war, genau, da wurde jemand geboren. Und für diesen jemand war Adam der Urgroßvater, irgendwie so in dieser Ecke. Und dieser jemand hieß Henoch. Und dieser Adam war ja der Urgroßvater, ich sage es jetzt der Einfachheit halber einfach so, und er war ja der Augenzeugen. Er konnte Augenzeugenberichte geben, diesem Henoch, wie das war im Garten Eden. Und ich glaube, der Henoch, der war einfach, also dem ging's wie mir. Ich wäre wahnsinnig neugierig gewesen. Ich hätte diesen Großvater gelöchert. Gelöchert bis zum Endlos. Der hätte mir alle Einzelheiten erzählen müssen. Sag mir, wie war das damals? Wie war der Garten? Wie hat der ausgesehen? Was gab es da alles? Sag mir, meine wichtigste Frage eigentlich, wie war Gott? Wie war er? Wie war er? Was habt ihr miteinander gemacht? Weil interessanterweise, wisst ihr, es gab ja noch keine Gottesdienste zu der Zeit. Keine stille Zeit, keine Dienste, keine Bibel. Was haben die beiden wohl gemacht? Geredet. Ich denke auch, und zwar von Herz zu Herz geredet. Ich denke wirklich, der Henoch hat diesem Großvater Fragen über Fragen gestellt. Und vermutlich natürlich auch, was abends so in der Kühle des Abends gelaufen ist, wie Gott kam, wie sie sich erzählt haben, was an diesem Tag so war, wo sie sich vielleicht auch nicht so gut verstanden haben, weil waren ja zwei Menschen, die haben ja vielleicht auch sich nicht immer so gut verstanden, Adam und Eva, oder hatten ihre Probleme miteinander oder haben auch manchmal an diesem Tagesverlauf was nicht verstanden. Und sie konnten an diesem sicheren Ort des Gartens ganz vertrauensvoll von Herz zu Herz mit Gott reden. Und wisst ihr, es hat lange gebraucht, bis ich das für mich wieder verstanden hatte, dass ich das darf. Dass Gott so ist, wie er ist. Nicht mit der Fliegenklatsche und Big Brother is watching you und all diese ganzen Geschichten, sondern dass ich mein Vertrauen wieder in ihn setzen darf und dass ich keine Angst vor ihm haben muss. Weil dieses ganze religiöse Bild, was ich in mir hatte, hat eine Angst vor einem Gott gezeichnet. Ich hatte gar nicht mehr den Mut, in seine Nähe zu kommen, weil ich mich so gar nicht gut gefühlt habe. Ich hatte nicht begriffen, dass dieser Vater mich so liebt, dass er trotzdem meine Nähe sucht. Egal was ist. Was hat Petra heute Morgen hier? Egal wie meine Wirklichkeit im Moment aussieht. Egal wie mein Herz aussieht. Wisst ihr, ich habe die Tage so nachgedacht und dachte, im Moment, also die ganze Woche war bei mir sehr angefüllt mit langen, schwierigen Gesprächen auf meiner Arbeit. Dann hatten wir auch noch ein familiäres Problem. Und das alles habe ich mitgenommen in diese Woche und jetzt auch hier in dieses Wochenende. Und ich dachte, eigentlich, wie käme ich dazu, hier vorne zu stehen? Im Moment ist das nicht meine Wirklichkeit. Aber Gott steht über unserer Wirklichkeit. Und ich glaube, das ist was wir nicht von jetzt auf nachher begreifen, aber langsam begreifen dürfen, dass er eine ganz andere Wirklichkeit hat von uns. Und so dürfen wir kommen, so wie wir sind, so wie es heute Morgen schon war. Und sie teilten ihre Herzen mit Gott, Adam und Eva. Und ich glaube bestimmt, dass er seins auch mit ihnen teilte. Dass er sie teilhaben ließ an dem, was er vorhatte, was er für den nächsten Tag geplant hatte. Ich kann mir vorstellen, dass zu der Zeit vielleicht auch noch nicht alle Tiere so ihre Farbe hatten, dass die ihren Spaß hatten, vielleicht nochmal mit den Farben zu spielen. Oder ja, das Zebra war vielleicht erst nur so komisch grau. Und dann sagte Adam, hey, ein paar Striche würden doch viel cooler aussehen. Irgendwie so. Wisst ihr, und das alles hat Henoch gehört. Und ich stelle mir vor, dass es da eine Sehnsucht gab in seinem Herzen. Nach diesem Meer. Nach diesem Meer, von dem er jetzt gehört hatte, von Adam und Eva. Denn Henoch war immerhin die 7. Generationslinie nach Adam. Das heißt, da waren schon einige Menschen über die Erde gegangen. Henoch war in der 7. Generation. Und er war der Erste, der anfing, anders zu leben, wie alle anderen. Es steht nicht viel von ihm in der Bibel. Es steht nur drin, dass er mit Gott wandelte und dass Gott ihn entrückte. Er starb keines natürlichen Todes. Man hat ihn nicht mehr gefunden. Und da stellt man sich doch die Frage, Henoch, was war dein Lebensstil? Was war so besonders an deinem Lebensstil? Was war so anders? Dass Gott irgendwann mal zu Henoch gesagt hat, als sie so miteinander wandelten, hat er ihn so angestupst und hat gesagt, hey Henoch, weißt was? Heute ist es näher zu dir als zu mir. Komm, wir gehen nach Hause. Wir machen uns vom Acker. Genau. Wir machen uns vom Acker. Interessanterweise bedeutet der Name Henoch der Belehrte oder der Eingeweihte. Die Namen in der Bibel haben ja immer Bedeutung. Die die wurden ja immer nie nur so gegeben. Und ich habe mich dann gefragt, als ich das gelesen habe, worin war er denn eingeweiht? Worin war er denn belehrt? Na, in dem, was Adam und Eva ihm erzählt haben. Er hatte gut zugehört. Und was wissen wir, die wir Eltern haben, von unseren Kindern? Was tun unsere Kinder? Sie ahmen uns nach. Sie machen das, was wir ihnen vormachen. Und das ist ein Rhythmus von Gott. Diese Begegnung mit ihm, dieses ganzheitliche bei ihm sein. Henoch hatte gelernt von seinen Urgroßeltern, dass man Freude und Leid und Schmerz und alles, was da ist. Ja, die hatten ja keine andere Wahl, oder? Gab ja nur Gott. Die hatten nur Gott, wo sie zurück konnten und sagen konnten, hey, heute geht es mir nicht gut. Heute ist mir irgendwie. Und Henoch hat dem zugehört und hat angefangen, hier wieder anders zu leben. Er wollte wandeln mit Gott. Er wollte einen Weg mit ihm gehen. Er wollte sich verwandeln lassen. Wir beide sind jetzt 35 Jahre verheiratet. Für die, die vielleicht auch schon länger verheiratet sind, man nähert sich einander an, je länger man miteinander unterwegs ist. Man wird sich ähnlicher. Stimmt? Man wird sich ähnlicher. Also man denkt manche Dinge gleich. Ja, oder auch nicht. Aber in manchen Dingen ja schon. Ja? Also ganz ehrlich, ich hab schon wirklich ältere, alte Ehepaare kennengelernt. Leute, wenn ihr die anschaut, die haben irgendwie Ähnlichkeit miteinander. Es ist frappierend manchmal. Also ich gucke dann, das kann nicht wahr sein. Aber es ist wirklich so. Also, dieser Henoch hat genau das versucht. Er ist diesen Rückzug gegangen zu Gott. Er wollte einfach mehr mit ihm leben. Er wollte wandeln mit ihm, all das tun, den Weg mit ihm gehen, sich verwandeln lassen. Und wisst ihr, wenn man sich so aneinander annähert, das heißt ja in der Bibel, wir werden verwandelt in sein Bild, in dem Maß, wie wir mit ihm unterwegs sind. Das können wir nicht machen. Da sind wir wieder beim Perfektionismus, beim Selbermachen, beim Tun, bei der Leistung. Das schaffen wir nicht. Das können wir nicht tun. Das passiert einfach. Da sind wir wieder Simplifier, Christsein. Wir lassen das an uns geschehen. Das darf an uns geschehen. Wir müssen nicht größere Schritte gehen, als wir können. Als unser Herz es im Moment kann. Manchmal gibt man so kleine Gänsefüßchen, ja, in dem Prozess mit Gott und im Prozess mit seinem Herzen. Manchmal hat man 7-Meilen-Stiefel an, aber es passiert in unserem Rhythmus, für jeden von uns. Wisst ihr, diese drei, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sind absolute Gentlemänner. Die tun nur das, was du ihnen gestattest. Die gehen so auf dich ein. Die kennen dich so genau. Und ich habe das selber erlebt. Der Vater ist wirklich einmal in einer Versammlung wie dieser hier, stand er wirklich mal vor mir und hat gesagt, lass mich dich umarmen. Und ich konnte es zu der Zeit nicht. Und ich habe gesagt, Vater, ich kann nicht. Ich kann nicht. Und ich habe gespürt, wie er zurückgewichen ist. Es hat mich auf der einen Seite total erschreckt, aber auf der anderen Seite auch total ermutigt, weil ich wusste, er wird nur das tun, was ich kann. Er ist Vater, wirklich Vater. Ja, jetzt bin ich einen Schritt abgewichen. Und 7 ist eben auch die hebräische Zahl für Vollkommenheit. Hannah, gell? In der Bibel haben ja diese Namen ja auch Zahlen. Und 7 ist die Zahl für Vollkommenheit und für die Ruhe, also sprich den Sabbat. Genau, und der 7. Tag war dann eben der Sabbat und der Ruhetag, in den Henoch eintreten. Auch in dem war er gelehrt. Das haben die Urgroßeltern ihm erzählt, wie das ist. Also ein Hineinwachsen in Gott und ein in Bewegung sein. Wandeln heißt in Bewegung sein. Das ist kein Stillstand. Das ist nicht irgendwie, da stehe ich statisch und bin da und es geht gar nichts, sondern ich wandle. Und manchmal hat man für sich selber, so ging es mir auch lange Zeit, wenn man so in einem Herzensprozess drin ist, hat man für sich selber so den Eindruck, es geht nichts. Es geht keinen Schritt weiter. Aber wisst ihr, ich habe nach einigen Jahren entdeckt, da wo ich den Eindruck hatte, also die Leute um mich rum, die haben immer gesagt, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, du gehst weiter. Und ich hatte es für mich aber nie nehmen können. Und da hatte ich einfach für mich so den Eindruck, wenn nichts passiert, ist sehr viel passiert, wenn man so nach Jahren drauf guckt. Wenn nichts war, ist doch unheimlich viel passiert. Sowohl äußerlich wie auch innerlich. Aber genau dieses Vorwärtsgehen, das macht unsere Seele manchmal schwer. Das mag sie manchmal nicht so. Weil wir fühlen uns ja manchmal in unseren Strukturen und Verhaltensweisen, in unseren Systemen, sage ich. Ich habe da meine ganz eigenen. Da fühlen wir uns sicher, weil das sind wir gewohnt. Wir sind gewohnt, da drin zu leben. Und jetzt kommt da jemand und schmeißt mich aus meinem Adlernest. Oh, das ist gar nicht cool. Das ist wirklich nicht cool. Jetzt kommt da jemand und sagt, wow, du wirst hier ein Vaterherz-Seminar machen. Du sollst hier referieren. Das ist gar nicht cool. Aber wisst ihr, was die Adler wirklich tun, wenn sie ihre Jungen aus dem Nest schmeißen? Wer weiß es? Genau. Die jungen Adler, die so furchtbar ängstlich sind, und da gehöre ich auch dazu, weil ich einfach die Sicherheit brauche und mag und liebe. Und Gott sagt, ich bin deine Sicherheit. Aber das ist gar nicht so einfach. Die kicken die Adlereltern aus dem Nest. Wusch! Und dann fliegen sie hinterher und fliegen unter ihre Jungen drunter mit ihren Riesenschwingen. Und wenn sie dann nicht mehr können, weil sie Angst haben, dann docken sie an. Nehmen sie mit und wieder zurück in Adlerhorst. Das ist Gott. Und so macht er das mit uns. Wisst ihr, der Henoch, der hat, da steht nichts Rausragendes über ihn da drin. Er hat keine Arche gebaut, er hat nicht mit Löwen gekämpft, er hat kein großes Heer angeführt. Er war auch kein sündloser Mensch. Er hatte auch keine besondere Nächstenliebe. Also alles nichts Besonderes. Er war wie du und ich. Da gab es nichts Besonderes. Was war also sein besonderer Lebensstil, dass Gott ihn mitgenommen hat? Es war das, dass er ihm vertraut hat. Dieses kindliche Vertrauen, dieses mit ihm gehen, dieses alles mit ihm teilen. Ach ja, genau, ein Gesetz gab es damals ja auch noch nicht zu halten. Weil das kam erst 2000 Jahre später. Also er hatte auch nicht vollkommen das Gesetz gehalten. Oh, hätte er gar nicht können. Also wandeln heißt einen Weg gehen, sich auf den Weg machen. Verwandlung oder Veränderung, mal sich drauf einlassen. Das ist der Rhythmus des Vaters. Alles hat seine Zeit, lesen wir in Prediger. Noch ein kurzes Beispiel von mir. In der Zeit, als ich dachte, es ist überhaupt nichts bei mir vorwärts gegangen in meinem Herzen, da sagte Gott einmal in einer Zeit, die ich mit ihm verbrachte, zu mir, du, geh an einen Ort zurück, der stehen geblieben ist. Und ich habe das dann kurze Zeit später, ich musste da nicht mal hingehen, sondern dieser Ort kam zu mir, bildlich gesprochen. Und der Vater hat mir so die Augen geöffnet, wo ich weitergegangen bin und all das andere stehen geblieben ist, dass ich einfach nur erstaunt war und es zum ersten Mal selber sehen konnte. Also es dauert manchmal immer eine Weile, bis wir das selber erkennen, wo wir hingegangen sind. Also offensichtlich hat es Gottes Herz so sehr berührt, wie Henoch mit Gott wandelte. Ja, einfach. Simplify dein Christenleben. Teresa von Avila, das war eine karmelitische Ordensfrau, die sagte einmal, man muss Gott beim Herzen zu packen verstehen. Das ist seine schwache Seite. Und es klang auch gestern Abend schon ein bisschen an. Ja, Gott hat eine schwache Seite. Und es ist genau die, wenn wir unser ganzes Vertrauen in ihn hineinlegen. Das ist seine schwache Seite. Dann kann er nicht anders. Da kann er nicht anders. Was sie gesagt hat, man muss Gott beim Herzen zu packen verstehen. Das ist seine schwache Seite. Wie Kinder, die zu Mama und Papa laufen und alles mit ihm teilen. Oder wie ein guter Freund, mit dem man einfach gerne Zeit verbringen möchte, dieses Herz zu Herz. Ich könnte mir vorstellen, in den nächsten Wochen werden hier viele Freundschaften geschlossen, einfach weil ihr euch öfter seht. Und das sagte diese Teresa von Avila auch. Wisst ihr, beten war für mich persönlich immer ganz schwierig. Weil da, wo ich beten gelehrt bekommen habe, da musste man sich immer sehr anstrengen beim Beten, dass man die richtigen Worte findet, dass man, ja, weil sonst kam nachher wieder irgendein Bruder oder eine Schwester und sagt, irgendwie war das nicht so ganz gut und hier hättest du anders und da. Und ich konnte dieses Wort beten irgendwann einfach nicht mehr hören. Das war für mich echt ein rotes Tuch, beten. Und ich habe irgendwann mal zum Dieter gesagt, kann ich nicht einfach nur reden mit Gott? Ich mag nicht mehr beten. Und diese Teresa half mir, indem sie sagte, beten ist meiner Ansicht nach nicht anderes als ein Gespräch mit einem Freund, mit dem wir oft und gern allein zusammenkommen, um mit ihm zu reden, weil wir uns gern haben. Und das tue ich seither. Ich bete nicht mehr. Ich rede mit ihm. Wir müssen uns nicht abmühen. Dieses kindliche Vertrauen ist eigentlich ganz tief in uns drin, nur oft sehr verschüttet, weil eben das Leben uns Dinge gelehrt hat, die nicht viel von Vertrauen sprechen. Und das gilt es neu zu entdecken. Diesen kindlichen Lebensstil, diesen kindlichen Lebensrhythmus, nahe an seinem Herzen, nahe da, wo wir seinen Herzschlag hören. Als Erwachsene sind wir manchmal so schrecklich autonom. Wir müssen alles selber. Ich selbst bin ein Halbwaise und ich weiß, wie das ist. Und ich arbeite viel mit Menschen, die adoptiert wurden. Die meinen wirklich, und man muss sie richtig runterbremsen manchmal, du musst nicht alles alleine machen. Hallo, wir sind da. Es gibt Hilfe. Und ich spüre das bei mir manchmal, wenn ich wieder an einen Punkt angekommen bin, wo ich denke, oh, das muss ich jetzt wieder, wie Dieter vorher sagte, Holz machen, dies und jenes. Auch für mich gibt es Punkte, wo ich denke, das muss ich alles wieder alleine irgendwie hinkriegen. Bis er mich abstoppt, irgendwie mit einem bunten Wedel oder sonst. Hallo, ich bin auch noch da, stopp mal. Halt mal einen Moment inne. Komm mal in diesen Garten Eden. Lass uns einfach mal kurz über dieses Problem reden. Ja. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt. Nicht durch irgendwas anderes. Glauben oder Vertrauen kann man ja gleichsetzen. Und dann habe ich noch den Lebensstil Jesu. Wie war denn der Lebensstil Jesu? Er war jetzt noch mal weiter später wieder Henoch. Wie lebte er in Bezug auf seinen Vater? In Markus 6 lesen wir, dass nach dieser Speisung der 5000 er sich von der Volksmenge verabschiedete und auf einen Berg ging, um zu beten. Er nahm sich eine Zeit alleine mit Gott, alleine mit dem Vater. Er nahm sich aus dem Geschehen heraus. Er ist ein paar Schritte zurückgetreten. Nicht nur das, er ging auf einen Berg. Was heißt ein Berg? Wir haben eine ganz andere Übersicht. Wer schon mal in den Bergen war, der sieht, wie das Tal unter sich ist. Das heißt, wenn ich aus einer Situation herausgehe, mich aus einem Geschehen herausnehme und auf einen Berg gehe, dann bekomme ich vielleicht eine ganz andere Sicht, einen ganz anderen Blickwinkel. Und das brauchen wir manchmal. Das brauchte Jesus auch. Und genau das lesen wir öfters von Jesus, dass er sich immer mal wieder rausnahm. Immer wieder. Mal waren es nur ein paar Stunden, mal waren es Tage, mal waren es 40 Tage in der Wüste, ganz zu Anfang von seinem Wirken, bevor er in die Öffentlichkeit trat. Und was tat er in dieser Zeit? Er hat sein Innerstes seinem Abba-Vater hingehalten. Er hat sich vor ihm gesammelt. Er führte ein, heute heißt es neudeutsch, ein Heart Talk. Ein Herzensgespräch, ein Heart Talk. Er war immer wieder mit sehr vielen Menschen zusammen. Und er war Mensch wie wir, das sagt uns die Bibel. Und ich denke, manche Situationen musste er auch verarbeiten. Weil wir lesen auch mitunter, dass sein Herz bewegt war. Dass er Barmherzigkeit spürte. Also er fühlte, wie wir, er fühlte Schmerzen, er fühlte Trauer. Er fühlte diese Situationen alle auch. Und er hatte immer wieder diesen Rückzug bei Gott. Aber Jesus lebte aus einer inneren Ruhe heraus. Er war nie im Stress. Und er wusste auch genau, wo er sich rausnehmen musste. Er war nicht überfordert. Er tat nicht mehrere Dinge auf einmal. Er war nicht multitaskingfähig. Er tat immer nur eines. Und dann ging er zum Nächsten. Er lebte aus einer inneren Freiheit heraus, die er von Gott her hatte. Weil Jesus sagte, der Sohn tut nur das, was er den Vater tun sieht. Etwas anderes tat er nicht. Und das, was der Sohn den Vater tun sieht, das schaffte er nur mit diesem Herzschlag an des Vaters Brust. In diesem Garten Eden, in dieser Nähe bei ihm. Aber er lebte auch in diesem Bewusstsein, und da haben wir heute Morgen schon einiges im Lobpreis, er lebte auch in dieser Gegenwart des Vaters. Er war sich bewusst, er ist hier. Er ist hier und ich spüre gerade so in meinem Alltag, so sage ich mal, die letzten 1-2 Jahre versuche ich das zu leben, immer wieder mir herzuholen. In Situationen, wo ich nicht weiter weiß, mir zu sagen, er ist hier, er ist auch jetzt hier in diesem Raum, er ist da. Ich weiß es, er ist da. Er ist ein Wimpernschlag von mir entfernt, er ist da. Er ist einfach da. Und das Leben, das Lebensgefühl verändert sich, wenn ich mir immer wieder klar mache, er ist da. Dann ist er nicht irgendwo, sondern er ist in meinem Hier und in meinem Jetzt. Genau zu diesem Zeitpunkt, wo ich es brauche. Und interessanterweise steht in 1. Johannes 2, Vers 6, da sagt Johannes, so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Das heißt, da haben wir wieder dieses Wort wandeln. Jesus ist gewandelt auf dieser Erde mit Gott. Johannes meinte damit Jesus. Er lebte in diesem kindlichen Geist, nicht kindisch. Das ist was ganz anderes, weil das sagen uns Leute ja manchmal nach. Nicht kindisch, er lebte in diesem kindlichen Geist, in einem Geist der Abhängigkeit, nicht autonom, nicht selbstständig. Und dieser kindliche Geist ist die Sehnsucht, die in uns ganz oft verschüttet ist. Und Gott hatte von Anfang an Sehnsucht nach uns. Er ging von Anfang an in der Kühle des Abends in den Garten. Er ging auf Henoch zu und hat ihn mitgenommen. Ja, er möchte dieses Herzensgebet, wo er uns diesen Shalom Shabbat zusprechen kann auch. Wo Frieden und Ruhe einkehrt, auch manchmal in unsere heftigen Gedanken, in unser aufgewühltes Herz, wenn der Tsunami über uns geht, da kommt er mit seinem Frieden. Ich glaube, der Garten Eden ist übertragbar auf unser Heute. Ich glaube, dieser Garten Eden, damit ist unser Herz gemeint. Unser Herz ist dieser Garten Eden. Ein Ort der Begegnung mit Gott, ein Rückzugsort. Und dieser Strom in der Mitte, diese Quelle, die ist er, die zuerst unseren Garten bewässert. Und wenn das passiert ist, dann geht es ganz natürlich und automatisch in die Himmelsrichtungen hinaus. Da brauchen wir gar nichts tun dazu. Weil eine Quelle ist etwas, die von ganz unten gespeist wird. Ja, die ist einfach da. Diese Quelle sprudelt, die hört nicht auf. Eine Quelle hört nicht auf zu sprudeln. Das heißt, die kann immer wieder weiterfließen. Da kommt immer etwas nach. Und dieser Strom tritt dann einfach über die Ufer und fließt weiter. So ein Garten, so ein natürlicher Garten ist natürlich auch den Jahreszeiten unterworfen. Und so ist es auch mit unseren Herzen. Die sind auch den Jahreszeiten unterworfen. Es gibt da den Herbst. Das ist das Ernten der Früchte. Und das heißt für mich, dieses Ernten der Früchte heißt für mich, mich nicht mehr vergleichen mit anderen, sondern mein eigenes Wertschätzen. Das, was bei mir gewachsen ist, was bei mir geworden ist, mein eigenes Wertschätzen. Der Winter ist die Kraft zum Kraftsammeln, die Ruhepause, wo sich alles in den Erdboden zurückzieht, wo man wieder neu tanken kann. Der Frühling, die Aufbruchzeiten, das Neue zu wagen, das ich nicht so gerne mag. Aber den gibt es auch, diesen Frühling. Und wenn man dieses Neue dann gewagt hat, wow, dann spürt man selber wieder, wie gut einem das tut, mal wieder etwas Neues zu wagen. Aber es braucht auch den Sommer, den Garten Eden, ohne Wolken. Die Wärme, die alles wachsen lässt, und manchmal brauchen wir auch die Wüste, wenn wir dann schon bei der Wärme sind. Weil die Wüste uns manchmal dahin bringt, dass wir unserer Sehnsucht erst Raum geben. Was alle Phasen gemeinsam haben, ist, dass es einen Wind gibt. Einen leichten, einen warmen, manchmal sogar Sturm. Es gibt Regen, es gibt Schnee. Das sind die normalen Jahreszeiten. Und die leben wir auch mit unserem Leben. Jetzt würde ich dich gerne bitten, dass du dieses Lied abspielst. Ich möchte einfach, dass ihr mal zur Ruhe kommt und euch diesen zweckfreien Raum, diesem zweckfreien Raum hingebt, der da ist. Wir haben hier einen zweckfreien Raum. Es ist ein sicherer Raum. Die Gegenwart Gottes ist da. Ich jetzt gern eine Frage stellen. Ihr müsst die jetzt nicht laut beantworten, ihr dürft sie auf ein Blatt Papier schreiben. Denkt einfach mal drüber nach, was macht dein Leben mit Gott so kompliziert im Moment? Wo gibt es Forderungen, Überforderungen, die von dir selber kommen, die von außen kommen? Wo spürst du Druck und Erwartungshaltung? Wo Pflichterfüllung, Überverantwortung? Vielleicht gibt es da auch falsche Frömmigkeit oder Religiosität. Wo hast du falsche Bilder, falsche Vorstellungen von einem Leben mit Gott? Und wo bist du aufgefordert, sie vielleicht loszulassen? Wo gibt es ein Automatendenken? Ich werfe oben, Gott ist ein Automat, ich werfe oben 1 Euro rein, unten kommen 2 raus. oder Automatendenken. Ich erwarte von dir, dass die Situation sich so und so auflöst. Und wenn es sich das nicht tut, dann bin ich enttäuscht. Aber warum bin ich enttäuscht? Weil ich eine andere Erwartungshaltung hatte und Gott sie nicht erfüllt hat. Kann ich Gott erlauben, die Situationen anders zu lösen, als so wie ich es mir vorstelle? Meine Vorstellung. Und wisst ihr, ich persönlich hätte schon gute Ideen manchmal, die ich ihm so für meine Situation, die ich ihm so sagen könnte, wie ich es gerne hätte. Und wisst ihr, das, was ich jetzt gleich sage, das ist was, was mir vor 3-4 Jahren selber einmal so wirklich groß vor Augen gestanden ist, dass mich's seither nie wieder losgelassen hat. Was wäre denn, wenn Gott um seiner selbst willen geliebt werden möchte, so wie du und ich? Nicht deswegen, was er für uns tut oder getan hat, sondern einfach, weil er ist, wie er ist. Um seiner selbst willen. Wir möchten auch um unserer selbst willen geliebt werden. Nicht, weil wir verschiedene Gaben haben und jeder das Seine gut kann, sondern weil ich Helga bin. Ich möchte für das geliebt werden, wie ich bin, nicht für das, was ich tue. Ich würde jetzt einfach noch kurz mit uns beten und dann lasst es einfach nachwirken, noch eine Weile. Ihr könnt einfach, es geht ja noch nicht ganz klein, die Mittagspause, ihr könnt einfach noch ein bisschen sitzen und in dieser Zeit würde ich dich diesen Film dann noch abspielen lassen, weil das hat dann auch wieder was mit jetzt und auch heute Mittag nochmal zu tun. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen wirklich, dass du die Wirklichkeit von jedem Einzelnen kennst. Und meine Aufgabe ist es einfach nur, diese Wirklichkeit dir hinzuhalten. In dem Vertrauen, dass dein Geist diese Wirklichkeit durchdringt. Und dass du mich in das Bild hineinformst, das du von mir hast. Das du von mir erdacht hast. Meine Aufgabe ist es nicht, alles anders zu machen. Mich nicht und auch den anderen nicht. Das wird uns nicht gelingen. Vater, aber ich wünsche mir, dass du einfach kommst mit deiner Wirklichkeit. Dass du deinen Geist jetzt in uns zum Fließen bringst. Diesen Kindschaftsgeist in uns zum Fließen bringst. Wo wir aber Vater sagen dürfen und können und wo wir dir von Herzen vertrauen, wo wir von Herz zu Herz mit dir reden. Ich vertraue dir da, Vater. Amen.
Ihr habt ja alle erkannt, was das war. Also Gott hat Gezeiten erschaffen, nicht nur in der Natur, einfach auch auf der ganzen Welt. Auch in unserem Leben. Es gibt Zeiten, wo das Wasser richtig kommt. Es kommt da mit Kraft und mit Macht, steigt an. Es gibt Zeiten, wo es sich zurückzieht. Er hat Tag und Nacht gemacht. Er hat Sonne und Regen gemacht. Ich habe viele Jahre dann oder mit mir gekämpft. Warum gibt's bei mir Zeiten, wo ich Gott als sehr nahe empfinde und warum gibt es Zeiten, wo ich Gott als sehr weit entfernt empfinde? Ich habe da mal mit jemandem drüber geredet und er sagte, das habe ich Gott auch mal gefragt. Und Gott hat mir die Antwort gegeben, es ist wertvoll, wenn der Geist Gottes kommt. Es ist wertvoller, wenn er kommt, wie wenn er nur da ist. Und wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Wir sind es gewohnt, gut zu essen. Denk mal, die wenigsten von uns mussten irgendwann mal Hunger leiden. Können wir das noch richtig schätzen? Und so ist es auch mit Gott. wenn er immer da wäre, immer total präsent, irgendwann könnten wir das nicht mehr schätzen. Und deshalb lässt er Zeiten zu, wo wir Sehnsucht nach ihm kriegen, wo wir ihn nicht so spüren. Das heißt aber nicht, dass er nicht da ist. Also wir möchten euch einfach ermutigen, auch wenn es Zeiten gibt in eurem Leben, wo es schwierig ist, wo viele Herausforderungen da sind, da nicht den Mut wegzuwerfen, nicht das Vertrauen wegzuwerfen. Gott ist da, er ist immer da. Er lässt schwierige und einfache Zeiten zu. Auch in den schweren Zeiten ist er da. Da dürfen wir vertrauen. Das gehört einfach zu unserem Leben, so hat er unser Leben auch erdacht. Also wir möchten euch einfach ermutigen, bei der Ebbe und bei der Flut ihm zu vertrauen. Er ist da, er ist groß und er hat es in der Hand.